Es geht um das Thema Halt, Halten beim FIMO. Die Predigt, die wir jetzt gleich, die ihr jetzt gleich hören werdet, ist die zweite. Auf eurem Gottesdienstblatt findet ihr vorne so einen Kasten, da sind ein paar Hashtags drin. Und wir wollten euch, die ihr bisher beim FIMO nicht dabei sein konntet, kurz mit hineinnehmen. Gestern hat Juliane uns die Predigt gehalten. Das sind die kleingedruckten Hashtags. Er ist da, Jesaja 41,10. Er hat gute Absichten. Sag ihm alles und bleib dran. Dranbleiben, aushalten, durchhalten, das fordert Gott manchmal von uns. Darum ging es gestern. Vollgas, kein Heiligenschein und dein Herz. Darum wird es heute gehen. Für alle FIMO-Teilnehmer, ich rufe euch nochmal die Bilder in den Kopf. Ich habe am Freitag gesagt, der Text, mit dem wir uns am Sonntag beschäftigen werden, sieht von außen ganz schön romantisch aus. Es wird darum gehen, warum Petrus möglicherweise ein ganz guter Rennfahrer geworden wäre. Der konnte nämlich Vollgas geben. Es geht darum, dass Menschen in der Bibel ganz schön auf die Schnauze gefallen sind. Und es geht darum, dass Gott nicht an deinem Heiligenschein interessiert ist. Es geht um Simon Petrus. Es geht um Jesus und es geht um ihre Freundschaft. Bevor wir zu der Stelle kommen, die uns der Josef gerade vorgelesen hat, ist zwischen Jesus und Petrus eine ganze Menge passiert. Und ich lade euch ein auf einen Streifzug durch das Leben von Petrus. Jesus ist 3 Jahre vor seinem Tod durch das Land gezogen, hat gängige Denkmuster auf den Kopf gestellt, hat sich Zeit genommen für die Menschen und für ihre Anliegen, war mit ihnen in Kontakt. Und in dieser Zeit hat er sich eine Truppe von jungen Männern zusammengesammelt und Petrus war einer von ihnen. Er war ganz nah mit dabei. Und wenn wir in die Evangelien schauen, merken wir, dass die Beziehung von Jesus und Petrus irgendwie besonders war. Die hatten ein besonderes Miteinander. Angefangen hat alles damit, dass Jesus Petrus beim Fischen getroffen hat, gesagt, hey, Petrus und sein Bruder waren da, hat gesagt, hey Jungs, kommt mit. Petrus und sein Bruder haben alles stehen und liegen lassen und sind mitgegangen. Ich finde das auf jeden Fall schon mal ein ganz schön steiler Einstieg. Und dann, kurz nachdem Jesus Petrus eingesammelt hat, hat er ihm einen neuen Namen gegeben und einen ziemlich krassen Auftrag dazu. Petrus hieß nämlich gar nicht von Anfang an Petrus. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Bei uns in Europa ist es normal, dass man seinen Namen mit der Geburt bekommt, wird ganz bürokratisch eingetragen und den hat man dann bis zu seinem Lebensende. In der Bibel passiert es tatsächlich häufiger, dass Menschen im Laufe ihres Lebens einen neuen Namen bekommen und damit auch eine Berufung, ein Auftrag von Gott verbunden ist. Also, Jesus gibt Simon einen Auftrag und sagt, du sollst Petrus heißen. Petrus bedeutet Fels und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Ich will, dass du Grundlage bist von dem, dass Menschen mit mir in Begegnung kommen. Nach dem steilen Einstieg, dass sie einfach Jesus hinterhergelaufen waren, diesen Auftrag, diese Ansage. Und es geht weiter. Jesus und seine Jünger, mittlerweile waren sie zu 12, reisen durch das Land und sie erleben eine ganze Menge. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, die Jünger sind allein auf dem Boot und es kommt ein Sturm auf. Große Panik, wenn man gestern aus der Losscheune rausgeguckt hat, das hat vielleicht einen Eindruck davon gegeben, wie das so aussah, wenn der Wind das Wasser durch die Gegend peitscht. Und dann kommt Jesus auf dem Wasser auf die Jünger zugelaufen und Petrus reißt seine Klappe auf und fordert Jesus auf, wenn du es wirklich bist, dann will ich auf dem Wasser zu dir kommen. Nee, ist klar. Alle sitzen im Boot, haben eine Heidenangst, dann kommt irgendeine Gestalt auf sie zu und Petrus gibt Vollgas und sagt, hey, was du kannst, das will ich auch. Er gibt Vollgas. Jesus wird immer bekannter und die Gerüchteküche geht los darüber, wer Jesus so ist. Für Petrus ist das keine Frage. Als Jesus seine Jünger fragt, was sie so dazu denken, trifft Petrus den Nagel auf den Kopf und er sagt, du bist der Messias, du bist der, den Gott uns Menschen versprochen hat. Zielstrebig, geradeaus, Petrus hat den Durchblick und keiner hat dem was hinzuzufügen. Und es geht weiter. Jesus nimmt 3 von seinen Jüngern mit auf einen Berg und Petrus ist mit dabei. Und auf dem Berg passiert ein bisschen was Komisches, was Übernatürliches. In der Bibel heißt es, Auf einmal erscheinen zwei Männer in himmlischem Glanz. Es waren Mose und Elia. Verrückte Kiste. Jesus geht mit drei von seinen Jüngern auf den Berg und dann erleben sie, wie etwas Himmlisches, etwas Übernatürliches auf der Erde sichtbar wird. Also ich glaube, ich wäre erstmal ganz schön sprachlos gewesen. Und Petrus? Der ist gleich wieder voll dabei. Voller Tatendrang schlägt er vor, hey Jesus, voll cool hier. Wenn du willst, dann baue ich dir und deinen zwei Kollegen hier drei Hütten hin. Der haut einfach raus, was er denkt. Kleine Notiz am Rande, Petrus hat die Hütten nicht gebaut. Aber wir merken schon, das ist ein ganz schön impulsiver Typ. Der hat Power. Wenn keiner was sagt, Petrus findet Worte, scheut keine Konfrontationen, sagt, was er denkt und handelt. Und dann kommt der Tod von Jesus immer näher. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey Jungs, es werden harte Zeiten kommen. Und ihr werdet es nicht schaffen, standhaft zu bleiben. Das kann Petrus nicht auf sich sitzen lassen. Nicht er, der doch schon so viel mit Jesus erlebt hat und er zu 100.000% hinter ihm steht und weiß, wer Jesus ist. Und genauso überzeugt sagt Petrus, Jesus, du hast die Rechnung ohne mich gemacht. Kann schon sein, dass die anderen das nicht packen. Aber auf mich kannst du dich verlassen. Ich bleibe an deiner Seite. Klare Ansage, Petrus bleibt sich selbst treu und gibt weiter Vollgas. Aber auch Jesus bleibt bei seiner Aussage und setzt noch eins obendrauf. Petrus, nimm den Mund mal nicht zu voll. Das wird wirklich hart. Und du wirst sogar dreimal behaupten, dass du mich nicht kennst. Ich stelle mir vor, dass diese Worte an Petrus einfach nur so abprallen. Niemals. Ich würde sogar für dich sterben. Und dann kommt es hart auf hart. Jesus wird gefangen genommen und von bewaffneten Soldaten abgeführt. Die Jünger sind geschockt und kriegen richtig Schiss. Viele rennen weg. Aber Petrus, er hat es Jesus ja versprochen, er geht ihnen hinterher bis in das Haus des Hohepriesters. Das ist quasi wie der damalige Gerichtshof. Petrus schleicht sich rein und will wissen, was jetzt mit Jesus passiert und vielleicht ihn sogar befreien. Und dann kommt eine Magd, also quasi eine Angestellte vom Gericht, auf ihn zu, weil sie ihn erkennt und sagt, hey, du gehörst doch auch zu dem Irren, den sie da gerade verhaftet haben, oder? Und Petrus reißt seine Klappe auf, wie wir es von ihm kennen. Hast du ihn gerade einen Irren genannt? Weißt du eigentlich, wer das ist? Das ist der Sohn Gottes. Und das, was sie da gerade mit ihm machen, ist unter aller Sau. Das kriegen die niemals durch. Und ja, ich kenne ihn. Ich bin sogar sein bester Freund. Und ich hole den jetzt da raus. Das wäre doch der Petrus gewesen, den wir kennen, oder nicht? Voller Tatendrang, Vollgas, strotzendes Selbstbewusstsein, einsatzbereit. Aber so war es nicht. Petrus ist in seinem Übermut ganz schön auf die Schnauze gefallen. Wahrscheinlich hat er noch nicht mal richtig seinen Mund aufgekriegt. Was, redest du mit mir? Den, die da gerade verhaftet haben? Nö, habe ich noch nie gesehen. Ich bin nur zufällig hier. Und das sagt er nicht nur einmal, sondern dreimal. Und dann führen sie Jesus gerade von einem Gerichtssaal in den anderen und die Blicke von Jesus und Petrus treffen sich. Scheiße, das tut weh. Jesus hat es mitbekommen und Petrus steht da wie entblößt und dann will er nur noch weg. Wir können nur erahnen, was für Gedanken in den nächsten Tagen in dem Kopf von Petrus so abgingen. Ich habe nicht zu ihm gehalten, ich habe versagt, er muss bitter enttäuscht sein. Wenn ich das nur wieder gut machen könnte. Petrus hat den Mund ganz schön voll genommen und ist ganz schön auf die Schnauze gefallen. Jesus wird verurteilt und gekreuzigt. Er wird begraben und die Stimmung unter den Jüngern von Jesus ist so semi-cool. Die Luft ist irgendwie draußen und jetzt, wo Jesus weg ist, haben sie auch nicht mehr so richtig einen Auftrag. Wer sagt ihnen denn jetzt, was sie tun sollen? Wer stellt ihnen die nächste Herausforderung? Wie geht es jetzt eigentlich mit dem Menschenfischen? Und dann kommen wir zu der. Und dann sagt Petrus zu seinen Kumpels: Komm, wir gehen fischen. Lass uns das tun, was wir können. Jesus ist auferstanden. Und ich stelle mir vor, dass das für die Jünger bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn noch nicht wirklich gesehen haben, irgendwie ein bisschen unwirklich war. Zwar reden einige davon, aber was heißt das denn jetzt? Ist er einfach wieder zurück? und machen sie weiter wie bisher. Und für Petrus war das bestimmt auch ein bisschen mit einem Bauchkribbeln verbunden. Wie wird Jesus jetzt wohl auf ihn zu sprechen sein? Was würdet ihr erwarten, wie Jesus mit dem Versagen von Petrus umgeht? Mit dem, dass er plötzlich nicht mehr hinter ihm stand? Stellt er ihn zur Rede? Tut er so, als wäre nichts gewesen? Ignoriert er ihn? Ist er enttäuscht und beleidigt? Schmeißt er ihn aus seinem Team? Bestraft er ihn? Jesus besucht die Jungs beim Fischen und frühstückt erstmal mit ihnen. Und dann kommen wir zu der Geschichte, die wir gehört haben, die Frage nach der Liebe. Jesus fragt Petrus, liebst du mich? Komisch, die Reaktion hatte ich eigentlich nicht in meinem Katalog an Möglichkeiten, was Jesus jetzt tun könnte. Aber warum tut er das? Warum fragt er Petrus, liebst du mich? Wir haben Petrus ein bisschen kennengelernt. Der war ein ganz schöner Draufgänger. Ein harter Typ, strotzendes Selbstbewusstsein, eckt vielleicht auch manchmal ein bisschen an. Man sagt ja manchmal über Männer, sie hätten eine harte Schale und einen weichen Kern. Und bei dem Petrus kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass der mit einer breiten Schulter aufstehen kann, aber innen drin doch auch verletzlich ist. Aber bis man mit dem über Gefühle reden kann, braucht vielleicht ein bisschen. Und dann kommt Jesus und fragt Petrus, liebst du mich? Und ist damit voll auf der Gefühlsschiene. Und Petrus, vielleicht ganz froh, dass Jesus nicht fragt, hey, was war denn da vor 3 Tagen im Gerichtssaal los? Ist schlagfertig und die Antwort ist klar, ja klar, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus fragt nochmal, Petrus, liebst du mich? Und Petrus, zielstrebig und geradeaus, bestätigt nochmal, was er gerade schon gesagt hat, ja klar, du weißt, wie sehr ich dich lieb habe. Und vielleicht hat er noch im Kopf, hey Jesus, jetzt lass uns doch einfach hier mal eine Runde chillen. Wir haben die ganze Nacht gefischt, wir können entspannt essen, feiern, dass du wieder da bist. Ist es dein Ernst jetzt? Aber Jesus lässt nicht locker und er fragt nochmal, Petrus, hast du mich lieb? Und vielleicht hat es genau dieses dritte Mal gebraucht, bis Jesus bei Petrus durchgedrungen ist und Petrus merkt, oh Mann, der meint es wirklich ernst mit mir. Der will nicht irgendeine Antwort von mir hören. Das, was man halt so sagt. Der will wissen, wie es in mir drin aussieht. Und dabei weiß ich es doch selber gerade nicht genau. Es ist so viel passiert. Oh Mann, Jesus, ich habe mich so elend gefühlt, als ich nicht mehr zu dir gehalten habe. Ich würde es so gerne ungeschehen machen. Und du hast es sogar vorher gesagt, aber ich habe nur auf mich selbst und auf meine eigene Kraft vertraut. Ich war mir so sicher, dass ich zu dir halte und bin voll auf die Schnauze gefallen. Und du wusstest es schon vorher. Herr Jesus, ich kann dir eh nichts vormachen. Du siehst auch jetzt, wie es in mir aussieht. Vielleicht bleibe ich doch lieber beim Fischen und du suchst dir jemand anderen. Und mit diesen Gedanken im Hinterkopf sagt er, Jesus, du weißt alles. Und du weißt auch, dass ich dich liebe. Und damit gibt er Jesus wieder neu die Kontrolle für sein Leben. Das, was er vorher vielleicht selber machen wollte, vorneweg, hat er gemerkt, da bin ich ganz schön auf die Schnauze gefallen und sagt, Jesus, du weißt es und du weißt, wie es in mir drin aussieht und ich will, dass du da wieder mit dabei bist. Und das ist es, was mich an der Geschichte so fasziniert. Jesus trifft seine Jünger und das Erste, was er macht, er isst erstmal eine Runde mit ihnen. Er ist da, begegnet ihnen, sie haben Gemeinschaft zusammen. Und dann geht er aber nicht über das hinweg, was passiert ist. Er sagt nicht einfach Schwamm drüber. Er tut nicht so, als wäre nichts gewesen, sondern er spricht Petrus darauf an, aber ohne ihn anzuklagen, ohne ihn zu bestrafen, mit einem Interesse darüber, wie es um sein Herz steht. Was bedeutet das jetzt für uns? Was können wir aus dem, wie Jesus mit Petrus umgeht, lernen? Jesus spricht Petrus an. Die sitzen da mit ein paar Jüngern am Ufer und Jesus spricht Petrus jedes Mal mit seinem Vornamen an. Umgeben von den anderen Jüngern spricht er ganz gezielt mit Petrus. Und das tut er auch mit dir und mit mir. Jeder von uns hat seine ganz eigene Geschichte mit Jesus, seine ganz eigene Baustelle. Und Jesus spricht dich mit Namen an. Es geht ihm um dich. Jesus spricht Petrus an auf seine sanftmütige Art und trotzdem glaube ich, dass es Petrus auch ein Stück betroffen gemacht hat. Aber Jesus tut das nicht, um ihn bloßzustellen, um ihm zu sagen, hey, guck mal, was der hier verkackt hat, sondern er tut das, um aus dem Weg zu räumen, was zwischen ihnen steht. Wenn wir nochmal in den Text gucken, die allererste Frage, die Jesus ihnen stellt, da fragt Jesus, liebst du mich mehr als die, die hier sind? Und am Anfang habe ich mich gefragt, hä, warum fordert Jesus von Petrus, dass er die anderen übertrifft? Warum stellt er da einen Vergleich auf? Aber wenn wir nochmal schauen, wie Petrus so unterwegs war, merken wir vielleicht, was das bedeutet. Petrus war den anderen Jüngern ab und zu einen Schritt voraus, immer vorne mit dabei. Und da legt Jesus den Finger in die Wunde und sagt indirekt, wenn du einen Vorsprung vor den anderen haben willst, dann in dem, dass du mich liebst. Und er gibt ihm damit einen Hinweis, nicht aus eigener Kraft zu powern, sich nicht alleine nach vorne zu kämpfen, sondern die Liebe zu Jesus an erste Stelle zu setzen. Was ist dein Wunderpunkt, wo Jesus den Finger reinlegt? An welcher Stelle will er dich auf etwas hinweisen? Jesus spricht Petrus an, weil er nach wie vor an seiner Berufung festhalten will. Genau wie vor 3 Jahren trifft Jesus Petrus beim Fischen. Damals hat er gesagt, hey Jungs, kommt mit. Und Jesus wusste, auf was für einen Typen er sich eingelassen hat. Und er hat sich auch nach dem Fehltritt von Petrus, hat er es sich nicht anders überlegt. Nach jeder Antwort, die Petrus gibt, wir schauen nochmal in den Text, sagt Jesus, gibt er ihm einen Auftrag. Und er sagt, weide meine Schafe, hüte meine Lämmer. Weder Jesus noch Petrus waren ausgebildete Schäfer und das war kein neues Anstellungsgespräch, sondern es geht darum, dass Jesus ihm sagt, hey, Petrus, du bist noch dabei. Ich will, dass du Gemeinde baust. Er erinnert ihn an seinen Auftrag, den er ihm gegeben hat. Ich will, dass du Gemeinde baust, dass du Menschen von mir erzählst. Ich halte dich. Ich halte nach wie vor viel von dir. Und ich halte an meiner Berufung zu dir fest. Er kickt ihn nicht aus seinem Team, sondern gibt ihm die Chance, neu anzufangen. Und das gilt auch für dich. Jesus hält viel von dir. Er weiß, was du so an Eigenarten mit dir bringst. Und er will dich in seinem Team haben. Er will dir Halt geben. Und wenn du vielleicht deine Berufung ein Stück aus den Augen verloren hast, Gott hält an seinem Auftrag zu dir fest. Und ein letzter Punkt, Jesus spricht Petrus an, weil er es ernst mit ihm meint. Er will nicht irgendeine einstudierte Antwort von ihm hören. Nicht das, was man halt so sagt, sondern das, was in seinem Herzen los ist. Auch von dir will er keine einstudierte Antwort hören, sondern er will hören, wie es um dein Herz steht. Vor knapp 3 Jahren habe ich angefangen, manche Sachen, die für mich bis dahin selbstverständlich waren, zu hinterfragen. Vor allem Dinge, die meinen Glauben betreffen. Ich habe Haltegriffe, die ich hatte, aufgegeben und musste oder muss teilweise nach wie vor in manchen Dingen neuen Halt suchen. Weil plötzlich die Antworten, die ich bis dahin für mein Leben gefunden hatte, nicht mehr gepasst haben. Und ich wollte Gott nicht mit dem begegnen, was man halt so sagt. Ich habe teilweise aufgehört, Lieder mitzusingen. Ich habe viel mehr darüber nachgedacht, was für Worte ich eigentlich im Gebet verwende und wo das Floskeln sind oder wo ich da tatsächlich dahinter stehen kann. Und diese Geschichte von Petrus motiviert mich, da weiter dran zu bleiben und zu prüfen, wo kann ich mit meinem Herzen dahinter stehen. Und aber auch weiter dran zu bleiben, mich von Gott auch herausfordern zu lassen und weiter mit ihm Schritte zu gehen, mich von Gott an meinen Auftrag erinnern zu lassen. Weil Gott in erster Linie nicht daran interessiert ist, dass wir fromm daherreden können, dass wir mit einem Heiligenschein durch die Gegend laufen, sondern wie es um unser Herz steht. Und ich will dich dazu ermutigen, Jesus zu erlauben, bis in dein Herz vorzudringen. Keine leichtfertigen Antworten zu geben und vielleicht auch mal Fragen auszuhalten. ehrlich zu dir selber zu sein, weil dann können wir auch ehrlich zu Gott sein. Und dass das, was Juliane gestern auch erzählt hat, er hält das aus, wenn wir ehrlich zu ihm sind. Und wir können das, weil wir wissen, dass er es aushält, wenn wir Fragen haben. Er hält es aus, wenn wir auf die Schnauze fallen, wenn wir einfach so sind, wie wir sind. Er hält es aus, dass wir Menschen sind, unfertig. Mit dem Wissen, dass er viel von uns hält und an seiner Beziehung zu uns festhalten will, egal wie oft wir fallen. Gott ist an dir und an deinem Herzen interessiert, nicht an deinem Heiligenschein. Amen.